für heute Morgen über unsere Identität, die wir in Jesus Christus haben. Und ich habe das Thema heute genannt, ein Leben in der neuen Identität von Selbstliebe zu Selbstverleugnung. In meiner letzten Predigt vor 2 Wochen ging es darum, dass wir verstehen, wie sehr sich unsere Identität in dem Moment ändert, wo wir uns zu Jesus Christus hinwenden, umkehren. Ihr erinnert euch vielleicht an die 5 Punkte, die wir genannt hatten und die Teil der Güte Gottes an uns sind. Denn wir sind erstens geliebte Kinder Gottes. Wir sind Himmelsbürger mit einem neuen, ewigen Leben. Wir sind Gottes Botschafter für eine verlorene Welt. Wir sind viertens eine Neuschöpfung mit der Befähigung, ein gottgefälliges Leben zu führen. Und wir sind fünftens Menschen, über die Gott jubelt, über die er sich freut. Und Gottes Güte in Bezug auf unsere neue Identität, sie erschöpft sich natürlich nicht mit diesen Begriffen. Das war nur eine Auswahl. Und ich glaube, es lohnt sich, darüber noch weiter nachzudenken. Für euch persönlich auch, zu Hause, im Bibelstudium weiter zu forschen, weil Gott uns noch mit so viel mehr beschenkt hat und beschenken möchte. Und bei all diesen Privilegien, die wir als Christen haben, müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir gedanklich nicht falsch abbiegen. Während Jesus in der Bergpredigt nämlich die Armen im Geist glücklich preist, also den Menschen, der sich seiner Nichtigkeit, seiner Hilflosigkeit, seiner Niedrigkeit bewusst ist, der als Bettler vor Gott steht, so feiert das 21. Jahrhundert, in dem wir leben, den Menschen in seiner Großartigkeit, in seiner Genialität, in seiner Selbstständigkeit, in seiner Unabhängigkeit. Und dieses moderne, unbiblische Denken wird von Begriffen getragen, die vielleicht auch in unseren Ohren eher positiv gefüllt sind, obwohl sie biblisch hinterfragt zutiefst antigöttlich, unbiblisch sind. Ich denke an Begriffe wie Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstverwirklichung, Selbstakzeptanz, Selbstliebe und so weiter. Diese Begriffe, und es gibt noch viel mehr, sie transportieren diese Idee, dass ich wichtig bin. Dass es mich und mein Selbst gibt und dass ich einen Wert dem geben muss. Dem, auf das ich vertraue. Dass es etwas gibt, was ich selber verwirklichen muss. Wonach ich streben muss, das ich annehmen muss, ein Selbst, das ich lieben muss. Und wehe, wenn nicht. Dann verspiele ich nämlich ein zufriedenes Leben. Und im blödsten Falle bekomme ich eine psychische Erkrankung. So lautet die Botschaft der Welt. Leben besteht darin, die Bedürfnisse meines Selbst zu erkennen und diese zu stillen. Und manchmal habe ich den Eindruck, die christliche Variante davon klingt gar nicht so viel anders. Die Bedürfnisse sind natürlich viel frommer verpackt. Sie klingen viel angenehmer. Aber der Grundgedanke ist oft derselbe. Es geht um mich und mein Ego. Weiter weg von der Wahrheit könnten wir uns hier gar nicht bewegen. Und doch wird genau das uns oft suggeriert. Und es wird auch geglaubt, Land auf, Land ab. Und in diesem Spannungsfeld leben wir als Christen, als Jesus-Nachfolger. Auf der einen Seite diese Botschaften, verwirkliche dich selbst. Nimm dein Leben selber in die Hand. Du weißt am besten, was gut für dich ist. Entscheide jeden Tag neu, was ist richtig, was ist falsch. Stelle deine Bedürfnisse über alles andere. Deine Wünsche sind der Lebensmittelpunkt. Und auf der anderen Seite hören wir Jesus sagen, stirb mit mir
am Kreuz. Verleugne dich selber. Akzeptiere, dass du ein Bettler bist, ein Sklave ohne Rechte, ein Wurm ohne Wert.
Wenn wir uns selber in den Mittelpunkt stellen, hat das oft auch verschiedene Gesichter. Das zeigt sich im Neid untereinander, im Egoismus, in meinen Worten, vielleicht in Angeberei, aber auch im Selbstmitleid, wo ich mich zurückziehe. Oft zeigt sich es in unrealistischen Erwartungen, die ich an das Leben habe, die ich vielleicht an die Geschwister habe. Es zeigt sich in Unzufriedenheit, dass ich am Meckern bin über jedes Detail, an Undankbarkeit. Ich sehe nicht mehr, was Gott mir Gutes tut. Es zeigt sich auch in der Angst, die ich davor habe, wie denkt der andere über mich? Was hat er für ein Bild von mir? Es zeigt sich in übertriebenen Ängsten, Abhängigkeit von Gefühlen. Wie so eine Sinuskurve geht unser Leben auf und ab, jeden Tag anders. Es zeigt sich vielleicht den Mangel an Gottesfurcht, dass wir Gott nicht mehr Gott sein lassen in unserem Leben. Und persönlich glaube ich, dass der Mangel an Selbstverleugnung eines der größten Probleme der Christenheit allgemein ist. Viele Schwierigkeiten, viele Auseinandersetzungen und Seelsorgefälle wären vermutlich gar keine Fälle, wenn sich die Betroffenen ein bisschen weniger wichtig nehmen würden. Wenn wir den anderen, wie es Roland vorher schon gesagt hatte, höher achten würden als uns selber und unsere Bedürfnisse zurückstellen würden. Wir haben das vor 2 Wochen gehört, was für eine großartige neue Identität wir in Christus haben, was er uns geschenkt hat. Und doch ist die Frage, wann geht es denn endlich los, dass unser Wesen Jesus ähnlicher wird? Wann leben wir denn endlich so, dass wir den anderen tatsächlich höher achten als uns selber? Sind wir auf dem Weg dahin? Und diese Frage stelle ich zuallererst mir selber. Denn wenn uns dieses Konzept Gottes zu herausfordernd klingt, dann tut es gut, mal wieder zu lesen, was Jesus selber in Lukas 9, Vers 23 über die Nachfolge zu sagen hat. Da forderte er seine Jünger quasi auch heraus und sagt zu ihnen diese bekannten Worte, Lukas 9, 23. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Vielleicht denkst du, aber Moment, ist es nicht so, dass ein Mensch ein gesundes Selbstwertgefühl doch braucht? Jeder von uns? Spricht nicht auch die Bibel davon, dass wir uns doch erstmal selber lieben müssen, um dann wieder weiter lieben zu können? Die Antwort lautet nein. Die Bibel spricht vielmehr davon, dass wir uns ganz automatisch selber lieben. Zum Beispiel Paulus in Epheser 5, Vers 29. Da sagt er ganz deutlich: Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch, also sein eigenes Leben, sein Ich gehasst, sondern er nährt es, er pflegt es, er sorgt für es, genau wie Christus auch für die Gemeinde sorgt. Und aus diesem Grund kann Jesus uns auch auffordern, den Nächsten so zu lieben, wie wir ja uns selber auch schon lieben. Weil unsere natürliche Liebe zu uns selber einfach vorhanden ist
Und diese Liebe, die da ist der Vergleichspunkt, an der ich messe, wie ich auch den anderen wieder lieben soll.
Nun kommt es wohl durchaus vor, dass jemand ein zu geringes Selbstwertgefühl hat. Aber ich glaube, es gibt nicht zu wenig Selbstliebe. Genau genommen ist es sogar so, wenn du ein zu geringes Selbstwertgefühl hast, dann doch nur deshalb, weil wir uns zu sehr selber lieben. Wenn ich in den Spiegel schaue und denke, hey, eigentlich müsste ich abnehmen. Es wäre höchste Zeit. Vielleicht ist es tatsächlich so. Und wenn dieser Gedanke meinem Selbstwertgefühl zusetzt und mir Stress macht, dann doch nur deshalb, weil ich mich selber liebe. Weil es mir wichtig ist, wie mein Aussehen wirkt. Wäre mir das nicht wichtig, würde ich darüber ja gar keine Gedanken verschwenden. Es liegt nur an meiner Selbstliebe. Und diese Selbstliebe, die ist angeboren. Jedem von uns ist keiner davon ausgenommen. Selbstliebe ist nichts, was wir aufbauen müssen, was wir stärken müssen, fördern müssen, wie es uns vermittelt wird. Nein, im Gegenteil. Als Jesus-Leute müssen wir die Selbstliebe überwinden. So sagt uns das Wort Gottes. Und deshalb spricht Jesus davon, das funktioniert nur dann, wenn wir uns selber verleugnen. Das hören wir nicht so gerne. Uns selber verleugnen. Und wenn wir uns mal wieder fragen sollten, in einem Fall, wenn das zu geringe Selbstwertgefühl mal wieder aufpoppt in uns, was sollen wir machen? Eigentlich können wir nur sagen, klasse, gratuliere. Fang an, dich darüber zu freuen, zu jubeln. Genieße es, solange du kannst. Denn wenn du wirklich gering von dir denkst, dann lebst du im Willen Gottes. Dann wird Gott dich erhöhen zu seiner Zeit. 1. Petrus 5 führt es in ganz besonderer Weise aus. Ein geringes Selbstwertgefühl ist oft nicht mehr als realistisch. Und uns so zu sehen, wie wir wirklich sind, das ist nicht schlimm, sondern heilsam für unsere Seele, für unser Leben. Im Psalm 22 finden wir bekannte Worte über den Messias. Es sind Gedanken des Herrn, die er am Kreuz dann später wohl hatte. Da heißt es in Vers 7, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ich bin ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. So empfindet Jesus sein eigenes Leben am Kreuz. Ein Wurm. Verachtet. Und wenn du auch manchmal denkst, mich mag gar keiner. Ich bin immer der Dumme. Bei mir läuft es immer schief. Vielleicht trifft dieses Empfinden ja auch wirklich die Realität. Dann vergiss nicht, wir folgen einem Herrn, der keine Probleme damit hatte, sich wie ein Wurm zu fühlen, damit zu identifizieren. Und wenn Jesus das von sich selber sagt, was ist dann so schlimm daran, wenn ich mich auch so fühle? Auch der Apostel Paulus dachte so über sich. Er nennt sich selber mal einen Narren um Christi willen. 1. Korinther 4, Vers 10, wo er auch sein eigenes Leben beschreibt. Und er hat keine Mühe, so lesen wir dort drei Verse weiter, wenn die Menschen ihn behandeln, als wäre er der totale Abschaum, der Unrat, der Müll der Gesellschaft. Das ist ihm bewusst. Damit hat er gelernt, umzugehen. Das sind seine Erfahrungen. Und er hat irgendwie
kein Problem damit. Problematisch ist also ein geringes Selbstwertgefühl nur für den, der sich selber liebt. Aber stell dir vor, du wärst mit Christus gestorben und könntest ganz ehrlich sagen, ja, ich bin ein Wurm. Ich bin in den Augen Gottes vielleicht ein Verlierer. Oder Entschuldigung, in den Augen der Welt, nicht in den Augen Gottes. In den Augen der Welt bin ich vielleicht ein Verlierer, ein Loser. Ich bin nicht der Erfolgreiche, bin einer ohne Ansehen. Aber ich weiß, diese Verachtung hat meinen Herrn ja auch schon getroffen. Hat er auch schon durchgemacht. Und sein Lebenskonzept, es ist nun mal 180 Grad anders als alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Was wäre das für ein Bekenntnis, wenn wir das nicht nur sagen, sondern auch wirklich im Herzen glauben? Solange jedoch mein aufgeblasenes Ego nicht mit Christus am Kreuz gestorben ist, solange will es immer etwas darstellen, will sich präsentieren, will der angeborenen Selbstliebe frönen, ist ganz normal, aber bloß nicht sein eigenes Leben verlieren. Das ist das Allerletzte, was unser Ego möchte. Und doch hören wir immer wieder diese Worte von Jesus, wie er es zum Beispiel in Johannes 12 mal sagt und ein Beispiel bringt aus der Natur. Wenn jetzt bald wieder der Frühling losgeht, sehen wir genau dieses Prinzip. Es funktioniert nur so im echten Leben, draußen und auch im geistlichen Leben. Dort sagt er, Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Das sind Gottes Gedanken, wie wir unser eigenes Leben einschätzen sollen. Nur ein gestorbener Timo kann Gott Freude machen. Nur ein gestorbener Timo kann Frucht bringen für die Ewigkeit. Das trifft es gut auf den Punkt, was eben unser Hauptgedanke heute Morgen ist, dieses Thema, ein Leben in der neuen Identität. Ja, was bedeutet es? Auf Wiedersehen Selbstliebe. Sei willkommen Selbstverleugnung. Auf Wiedersehen Selbstliebe. Sei willkommen Selbstverleugnung. Ihr habt es sicher nicht als mühsam empfunden, dass wir in der letzten Predigt über diese fünf Aspekte der neuen Identität in Jesus nachgedacht haben. Das waren fantastische Punkte. Die liefen runter wie Öl, also bei mir war es so, schon in der Vorbereitung. Absolut wohltuend, genial. Da könnte man jedes Mal noch mehr und mehr davon bekommen. Und doch habe ich die Befürchtung, dass sich auch bei uns quasi durch die Hintertür vielleicht der Gedanke einschleichen könnte, okay, grundsätzlich habe ich es verstanden, ich bin ein Niemand, aber in Christus, da bin ich doch wer? Da bin ich doch jemand. Und plötzlich gibt es mich wieder. Mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen, mit meinem Anspruch, mit meinen Ängsten, mit meinen Emotionen und was sonst noch alles. Plötzlich bin ich wieder da, auf der Bildfläche. Ich bin nicht mehr Abschaum, ich bin nicht mehr Loser, ich bin nicht mehr Wurm. Nein, ich bin wieder voll da, mit Anspruch an das Leben, mit Anspruch an meine Geschwister, die neben mir sitzen hier in der Gemeinde, mit Anspruch an mein Schicksal und schließlich auch mit Anspruch an Gott selber, was ich von ihm erwarte, ja, was ich als Christ hier auch erwarten kann. Merkt ihr, wie gefährlich diese Überlegungen sind?
Das heißt, wenn wir darüber nachdenken wollen, wer wir in Christus sind, dann ist, glaube ich, der Fokus, wie wir darauf schauen, ganz entscheidend. Unser Blickwinkel. Und ich glaube, deshalb wäre es vielleicht besser, wenn wir gar nicht so sehr betonen würden, wer ich in Christus bin, sondern wer Christus in mir ist. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Christus in mir. Denn wenn ich darüber nachdenke, wer ich in Christus bin, dann denke ich viel zu schnell schon wieder über mich, über meine Bedürfnisse nach, über meine Wünsche. Aber das steht so, glaube ich, nicht in der Bibel. Ich kenne keine Stelle, die uns auffordert, darüber nachzudenken, wer wir sind. Es geht immer um Jesus, immer um sein Werk. Spätestens nach dem Abendmahl werden wir da wieder daran erinnert. Es geht um Golgatha. Es geht um ihn. Er ist der Große. Er ist der Herr. Er ist der, der alles vollbracht hat. Ihn zu sehen, ihn zu erkennen, das ist das ewige Leben, sagt Johannes mal im 17. Kapitel. Dagegen, wer ich bin, das ist und bleibt völlig unbedeutend. Ist gar nicht wichtig. Schauen wir uns zum Beispiel Mose an. Mose bei seiner Berufung, 2. Mose 3, dürft es gerne vielleicht mal aufschlagen, wenn ihr Bibel dabei habt. Das ist sehr interessant, was wir dort lesen bei seiner Berufung am Berg Horeb. Als Gott aus dem brennenden Dornbusch zu Mose spricht und ihn damit beauftragt, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Was antwortet Mose auf Gottes Anweisung? 2. Mose 3, Vers 11. Mose aber sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Wer bin ich? Das war die falsche Frage. Denn wie reagiert Gott? Beziehungsweise schauen wir lieber, was tut er nicht? Er baut nicht das negative Selbstwertgefühl von Mose auf und sagt: Hey, sieh dich mal nicht so schlecht. Er flößt ihm keine extra Portion Selbstvertrauen ein. Er präsentiert ihm auch nicht, dass die 40 Jahre Wüstenhirte sein bei den Ziegen ihn ja jetzt quasi befähigt haben, um das Volk Israel aus Ägypten zu ziehen. Nein, Gott sagt auch nicht: Mose, du musst einfach verstehen, wer du in mir bist. Nichts von alledem. Warum? Weil es im geistlichen Leben keine Rolle spielt, wer wir sind, wer ich bin. Gott kann durch Eselinnen sprechen, das sehen wir auch in der Bibel. Wenn er möchte, hat er Wege und Mittel, die wir nicht zu glauben wagen würden. Er braucht mich nicht. Er ist souverän. Die alles entscheidende Frage hier an dieser Stelle lautet nicht: Wer bin ich? Sondern: Wer ist mit uns? Wer ist mit uns? Das ist das Wichtige. Und das ist auch Gottes Antwort hier an Mose. Er sagt: Ich, der ich bin, ich werde ja mit dir sein. Das ist das Großartige. Der ich bin, der wird mit dir sein. Gottes Antwort also auf dieses niedrige Selbstwertgefühl von Mose besteht nicht darin, dass er ihm zeigt, wer er in Christus ist, sondern wer mit ihm ist, wer mit uns ist. Immanuel, Gott mit uns.
Das sind auch ziemlich die letzten Worte von Jesus, als er diese Erde verlässt. In Matthäus 28, 20, ich bin mit euch. Alle Tage. Bis ans Ende der Welt. Davon leben wir bis heute. Deshalb sind wir noch hier. Deshalb können wir uns versammeln, weil der Ich Bin mit uns ist. Weil der Ich Bin uns gefunden hat. Weil der Ich Bin uns zusammengeführt hat. Als Gläubige, als Gemeinschaft, als Gemeinde im Holy. Immanuel. Gott ist mit uns. Das ist Gottes einzige Antwort. Und sie sollte auch uns genügen. Aber womöglich regt sich bei dem einen oder anderen doch ein bisschen Widerstand so im Inneren. Moment, sagt ihr vielleicht. Wir sind doch Kinder Gottes. Das haben wir doch letztes Mal gehört. Wir sind doch Himmelsbürger. Wir sind doch eine neue Schöpfung. Gottes Botschafter. Wir leben zu seiner Freude. Das gibt uns doch einen Wert. Oder nicht? Rein menschlich gesprochen hört sich das richtig an. Unter vielen christlichen Postkarten, Kalendern oder Liedern, Plakaten, Vorträgen bekommen wir genau diese Botschaft vermittelt. Aber mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das in der Bibel steht. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich weiß es nicht, dass das in Gottes Wort steht, dass wir dadurch wertvoller werden, wenn Gott uns neues Leben schenkt. Oder dass das, was Jesus getan hat, mich und meine Person besser macht. Ich denke da zum Beispiel an Psalm 139. Anhand dieser Verse, und es sind tolle Verse, wird uns oft genau dieser Gedanke vermittelt, dass jeder von uns wertvoll ist. Eben wie es dort heißt, weil Gott uns von Mutterleib an kennt. Und wunderbar geschaffen hat. Das sind extrem tröstliche, wunderbare Gedanken. Und ich habe in der Vorbereitung extra nochmal diesen Psalm mir vorgenommen und daraufhin untersucht, wie bewertet der Psalmschreiber dieses Wunder, dass Gott uns so erstaunlich, so wundervoll gemacht hat. Was mir auffiel, fast in jedem Vers geht es um das Du, um Gott. Du erforscht mich, so startet er gleich, Vers 1. Du kennst mich. Du weißt, was ich tue. Du, oh Gott, kennst meine Gedanken. Du beobachtest mein Gehen. Du, Vers 3, bist vertraut mit allen meinen Wegen. Du umgibst mich von allen Seiten. Du bist zu groß, als dass ich es erfassen könnte, Vers 6. Du hast alle meine Nieren, oh Gott, gebildet, Vers 13. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter, der bekannte Vers. Und immer wieder mündet dieses Erstaunen des Psalmschreibers ein, hinein in Bewunderung, in Lob, in Dank, in Anbetung Gott gegenüber. Aber an keiner Stelle konnte ich einen Hinweis darauf finden, dass der Autor seinen persönlichen Wert damit in Verbindung bringt, was Gott Tolles an uns getan hat. Überall geht es um das Lob Gottes und die Anbetung. Um den Dank an diesen mächtigen Schöpfer, der alles so großartig gemacht hat. Das heißt, der Mensch steht nie im Mittelpunkt. Immer nur Gott. Sowas gibt es nur in menschengemachter Theologie. Da steht auch der Mensch immer wieder gerne im Mittelpunkt. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, die 5 Punkte meiner neuen Identität, die stehen damit nicht in Konflikt. Ich bin geliebt, gehöre zur Familie Gottes. Ich bin ein Himmelsbürger. Ich bin ein Gesandter Gottes. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin gerecht gemacht durch Christus. Aber stellen wir uns mal vor, ich bekomme 2 Tickets für den Himmel geschenkt. Eines davon brauche ich für mich selber. Eines würde ich an dich weitergeben, dir schenken. Was macht es mit deinem Wert, dass du dieses Ticket bekommen hast? Nichts. Was wir geschenkt bekommen, das steigert erstmal nicht unseren Wert. Schauen wir zum Beispiel Lukas 17 noch an, wo Jesus davon spricht, wie wir mit dem Vorrecht umzugehen haben, dass er uns zu seinen Dienern, zu seinen Botschaftern gemacht hat. Da heißt es in Lukas 17, Vers 7, wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach solltest du essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Und es sagt er zu seinen Jüngern, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. So sollen wir also über uns denken. Wir sind unnütze Sklaven. Da bleibt kein Raum für einen Wert. Dass Gott uns dennoch belohnt und uns für unseren Einsatz auch noch beschenken will, wie es sein Wort sagt, das ist pure Gnade. Absolutes Geschenk. Wir haben kein Recht darauf. Alles, was wir sind und alles, was wir haben, alles, was wir auch können, alle Fähigkeiten, alles, was wir erreichen in unserem Leben, das ist ein Geschenk der Güte Gottes. Völlig unverdient. So wie es Paulus mal in 1. Korinther 4, Vers 7 sagt. Was aber hast du, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Gott ist der Geber all dieser Dinge. Und genau das hat auch Johannes der Täufer sehr gut verstanden. Er wusste, wer er war und wer Jesus war. Deshalb konnte er auch diesen bekannten Satz sagen, er, also Christus, er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Selbstverleugnung. Jesus, er muss wachsen. Wenn er groß rauskommt, dann ist alles gut. Und das sagt eine Person, von der Jesus sagt, dass sie rein menschlich betrachtet die bedeutendste Person ist, die je gelebt hat. So betitelt er Johannes. Also wenn einer sich auf seinen Dienst hätte etwas einbilden können, dann Johannes der Täufer. Das sind Präsident Macron oder Kanzler Thurnherr hier oder Olaf Scholz bei uns, alles kleine Lichter gegen diesen Johannes den Täufer. Denn sein Fokus war Jesus. Und Jesus ganz allein. Deshalb ist es nur richtig, wenn wir denselben Fokus in unserem Leben auch haben. Ich glaube, die ganze Thematik um den Wert einer Person spielt vor allem für die Menschen eine Rolle, die den falschen Fokus im Leben haben, die auf sich selber schauen, statt auf Jesus. die mehr Interesse daran haben, wer sie sind, als wer mit ihnen geht. Menschen, die Gott nicht kennen, sie drehen sich um sich selber. Aber wir Christen, wir leben, um im Leben und im Sterben Gott zu verherrlichen. Das ist unser Auftrag.
So wie es Paulus mal in 2. Korinther 5, Vers 15 sagt. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.
Damit die Frage, warum ist es also wichtig, dass wir diese Gedanken in Bezug auf das Thema Gottes Güte, unsere Identität nicht aus dem Blick verlieren? Ich glaube deshalb, weil sich eben Land auf, Land ab das Leben von so vielen Christen immer nur um sie selber dreht, nicht um Gott. Es dreht sich um ihren Wert, es dreht sich um ihre Bedürfnisse, um ihr Wohlbefinden, um ihre Träume, letztlich um sie selber. Und an die Stelle von Selbstverleugnung tritt der Kult der Selbstverwirklichung. Dort, wo Jesus eigentlich den Ton angeben sollte, na, da gebe ich schon lieber selber den Ton an. Und damit treten meine Wünsche wieder auf den Plan. Meine Wertmaßstäbe, meine Ideen davon, wie mein Leben zu laufen hat. Was ich verdiene und was nicht, auch als Christ.
Und ein ganz typischer Ausdruck dieses Denkens ist die Frage oft, warum hat Gott diese oder jene schlimme Situation in meinem Leben zugelassen?
Der Frage bin ich auch immer wieder am Ringen. Obwohl die naheliegende biblische Antwort wäre, entweder, weil er dich erziehen möchte, Hebräer 12 sagt es ganz deutlich, oder weil er dich prüfen will, 5. Mose 8, beim Volk Israel, sagt Gott es, oder weil er dich gebrauchen will, sehen wir zum Beispiel an Jesus im Garten Gethsemane. Es war der Weg des Vaters durch dieses Leiden hindurch. Und Gott ist niemand, der Spaß am Quälen hat. Nein, schwierige Zeiten sind Zeiten der Korrektur, der Prüfung, der Vorbereitung. Das heißt konkret, ob etwas gut ist, hängt ganz oft vom Standpunkt des Betrachters ab. Wie schaue ich auf die Situation? Wenn mein Leben davon abhängt, dass ich einen Wert habe, wenn ich mich nicht selber verleugnen will, wenn ich mehr sein will als nur ein Knecht Gottes, dann habe ich eine klare Vorstellung davon, wie die Güte Gottes sich bitte in meinem Leben zeigen und anfühlen muss. Und ein kaputtes Auto oder eine Depression oder Schwierigkeiten in der Familie, die passen dann nicht so richtig rein in dieses Konzept. Und deshalb definiere ich Gottes Güte einfach selber, nach meinem Geschmack. Und Gott bekommt dann die Aufgabe, diese meine Vorstellung von einem guten Leben bitte zu erfüllen, wie ich es mir vorstelle. Und tut es nicht, dann bin ich enttäuscht. Dann klage ich Gott an, ziehe mich vielleicht zurück. Die große Frage ist immer wieder, welchen Fokus habe ich auf mein Leben? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns folgende drei Punkte merken. Damit fasse ich nochmal zusammen, was wir jetzt gehört haben. Erstens, ein Leben in der neuen Identität bedeutet, auf Wiedersehen Selbstliebe, sei willkommen Selbstverleugnung. Das ist Gottes Gebot an uns, dass wir uns selber nicht wichtig nehmen und den anderen höher achten als uns selber. Zweitens, Im Leben kommt es nicht darauf an, wer ich bin, sondern wer mit uns ist. Und wenn Gott an meiner Seite ist, der Immanuel, dann ist alles gut. Dann kann ein 80-jähriger Ziegenhirte ein 2-Millionen-Volk aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausführen. Mach dir also keinen Kopf darum, dass du mit Gott an der Seite nicht in der Lage wärst, in deiner Berufung zu wandeln, dass du nicht genug Kraft hättest, deine von Gott gegebene Aufgabe zu erfüllen. Er ist stark genug, auch in dir. Und drittens, hinter dem Begriff der Güte Gottes versteckt sich nicht meine persönliche Vorstellung über ein gutes Leben. Einem Leben, in dem sich Gott von meinen Karren spannen lässt, so einem wünscht ihr was Christentum. Nein, wir sind Gottes Knechte. Wir sind seine Diener. Wir leben für ihn. Und indem wir unser Leben an ihn verlieren, finden wir das wahre Leben. Irgendwie ein verrücktes Konzept. Aber so hat es Gott festgelegt. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Erlösung, die wir in dir bekommen haben. Für all die Geschenke, die du uns dabei mitgegeben hast. Wir staunen, wir kommen gar nicht aus dem Danken heraus, was wir alles in dir erhalten haben. Ja, und doch merken wir so oft, wie wir noch am alten Leben hängen, wie ja, die Selbstliebe uns immer wieder zu anderem hinzieht. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir immer mehr das verstehen, was du in uns bewirken möchtest, verändern möchtest, ja, was du in uns begonnen hast. Lass uns an dir hängen, lass uns sehen, wer du in uns sein möchtest, dass wir diese Selbstverleugnung auch im Alltag immer mehr leben können, auch wenn wir Tag für Tag etwas anderes präsentiert bekommen. Lass uns in dein Wort schauen, lass uns die Wahrheit immer wieder neu vor Augen geführt bekommen. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig auch ermutigen, auf diesem Weg vorwärts zu gehen, mit dir an der Seite. Danke, dass du, Immanuel, mit uns bist. Amen.